Hier ist
Schachgeflüster.
Hallo liebe Schachgeflüster-Podcast-Hörer, mein Name ist Jonathan Karlstedt, ich bin internationaler Meister im Schach. Gemeinsam mit Sven und Marina Noppes bin ich Inhaber der Chess Tigers. Während der Pandemie ist bei uns die Idee entstanden, einen richtig guten und übersichtlichen Online-Shop aufzubauen. Das haben wir mit dem Chess Tigers Shop gemacht. Es gibt mehr als 2000 Produkte von Schachbüchern über Schachbretter, Figuren und jede Menge Zubehör. Wir haben auch eine besondere Kategorie mit Empfehlungen von The Big Greek. Natürlich beraten wir unsere Kunden bei Fragen gerne. Ihr erreicht uns unter shop.chess-tigers.de. Außerdem betreiben wir in Berlin-Charlottenburg einen Schachladen, in dem ihr uns auch vor Ort besuchen könnt. Und nun viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 240. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcast. Mein Name ist Michael Busse und ich interviewe hier Persönlichkeiten aus der Schachwelt. Heute ist jemand zu Gast, dessen Herz für das Schach und vor allem für das Schulschach brennt. Es ist Walter Rädler. Walter amtierte bereits als Vizepräsident des Deutschen Schachbundes und auch als Vorsitzender der Schulschachstiftung. Zurzeit ist er Mitglied der Kommission für Schulschach der Europäischen Schachunion. Außerdem ist er als ehrenamtlicher Referent bei zahlreichen Schachfortbildungen aktiv. Er ist aber nicht nur Mr. Schulschach, sondern auch Mr. Schachkommunikation, denn er hat zahlreiche Videos über das Schachspiel herstellen lassen und betreibt den beliebtesten Schachnewsletter in Deutschland. Das behaupte ich zumindest, dass er das ist. Ja, und für diese Arbeit wurde er auch schon mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Kurzum, eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich so lange gewartet habe, bisher den Walter einzuladen. Aber heute ist er da. Hallo und herzlich willkommen, Walter.
Servus, erst einmal Gratulation zu 240 Ausgaben. Das ist eine unglaubliche Leistung. Und ich freue mich auf das Interview mit dir. Ist mir eine Ehre.
Ja, mir auch. Und ja, ich weiß natürlich schon, warum ich dich nicht früher eingeladen habe, denn es gibt ja schon ein Podcast-Interview von dir beim Schachtraining.de Podcast. Das war damals mitten in der Corona-Krise, wo du da ein Interview gemacht hast. Seitdem hat sich ja einiges getan in der Welt des Schachs und bei dir persönlich bestimmt auch, oder?
Oh ja, im Augenblick, also nach Corona, im Augenblick bin ich zweiter Vorsitzender der Schulschachstiftung, bin immer noch im Ausschuss von Europa und in erster Linie bin ich Grundschullehrer und mache sehr viel Schulschach in meiner Schule und das liebe ich über alles. Wenn ich selber mit den Kindern Schach spiele, die lieben das Schachspiel, ich liebe es, es ist großartig.
Ja, also das zumindest ist geblieben. Aber lass uns gern mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückspringen. Ich habe gelesen, du warst ein richtig guter Spieler in deiner Jugend und hast auch mit späteren Großmeistern zusammengespielt. Erzähl doch mal gerne ein bisschen was über diese Zeit.
Angefangen habe ich mit dem Schach, das hat mir mein Herr Papa beigebracht. Das war Professor Dr. Albert Rädler. Also ich bin in einem Professorenhaushalt groß geworden. Das ist eigen, aber es ist wunderbar, dass wir die Bildung unglaublich groß geschrieben. Das heißt, Lesen ist absolute Pflicht. Und mein Vater war immer sehr viel unterwegs, hatte nicht viel Zeit, aber die wenige Zeit hat er sich sehr intensiv um uns gekümmert. Und wir haben Schach gespielt und die ersten 5 Schachpartien habe ich durch Schäfermatt verloren. Mein Papa hat den Riesenspaß dabei. Irgendwann wurde es knapper und irgendwann habe ich regelmäßig gewonnen und dann hat mein Herr Vater leider nicht mehr mit mir gespielt, was ich sehr bedauert habe, aber das war der Lauf der Dinge. Ich habe dann beim Münchner Ferienschachturnier mitgespielt und ich wurde dann 5. 6. im Endklassement und da habe ich auch Gerald Hertneck kennengelernt. Der war damals, glaube ich, 11 oder 12 Jahre und wir haben simultan gegen den Kursleiter, das war der Max Willner, Jugendleiter von Obermenzing. Und Gerald hat ihn einfach als einziger geschlagen. Dann haben sie nochmal gespielt, 2-mal face to face und Gerald hat noch 2-mal gewonnen. Und danach hat er gewusst, dass Gerald ein Riesentalent ist und Überraschung, Überraschung, der hat ihn dann sofort nach Obermenzing zu sich in den Verein geholt und das hat ja dem Schachclub Obermenzing sehr gut getan.
Aber du warst ja auch erfolgreich.
Ich war auch ganz gut. Ich habe als Kind war ich erst beim Schachclub H, da war ich aber kein Mitglied. Und irgendwann habe ich einen Anruf bekommen, ob ich nicht Lust hätte, bei den deutschen Meisterschaften für Obermenzing in Schweinfurt mitzuspielen. Die hatten sich qualifiziert. Es gab damals bei den deutschen Meisterschaften 8 Bretter, 1 bis 6, 7 war Mädchen, 8 war Schüler. Das war damals U14. Und die hatten mit Robert Züsk, der spätere IM, ein großartiges Schülerbrett, aber die haben gemeint, das wäre Verschwendung, die wollten ihn an Brett 2 aufstellen. Und dann war mein erstes richtiges Turnier, waren dann die deutschen Meisterschaften in Schweinfurt. Und da sind wir überraschend Dritter geworden in der letzten Runde. Hatte ich dann ein ersticktes Matt, da weiß ich noch, da waren alle Zuschauer. Und dann habe ich dann am letzten Brett mit 2 Springern Matt gesetzt. Später wurde ich ein paar Mal noch Münchner Meister. Ich habe mit Obermenzing, haben wir öfters den bayerischen Titel gewonnen. Und ich war im bayerischen A-Kader. Aber wie gesagt, so vom Talent her mit, muss man ehrlich sagen, Gerald Hertnick, Robert Züsk, war eine andere Liga. Und wie gesagt, einmal war ich bei der Bayerischen Meisterschaft Zweiter und habe ganz knapp die Quali zur Deutschen verpasst. Und das war schade, weil einmal Deutsche mitzuspielen, wäre sehr schön gewesen. Einmal wurde ich da gab es ein großes Kaderturnier in Warendorf. Da habe ich ganz gut gespielt, aber irgendwann als mit 15, 16 bin ich lieber ins Jugendzentrum gegangen und habe dann auch relativ früh, also mit 16, meinen Verein gegründet, den Schachclub Vaterstetten. Natürlich hatten wir andere Helfer, aber ich war halt vom Anfang an Jugendleiter. Ich war Brett 1 vom Verein und das eigentliche Spielen habe ich danach ein bisschen vernachlässigt, muss ich ehrlich sagen, was auf der anderen Seite schade ist, aber Tag hat nur 24 Stunden und Schach ist extrem zeitraubend, wenn man das intensiv betreiben will.
Ja, du bist dann quasi freiwillig zum Spieler direkt zum Funktionär geworden, zu einem sehr jungen Funktionär. Mit welchen Maßnahmen und welchen Instrumenten hast du denn oder habt ihr dann den Verein zum Leben erwacht? Weil das Thema Vereinsführung und was man macht, um einen Verein groß zu machen, ist ja auch ein wichtiges Thema von dir.
Also Nummer 1, wir kümmern uns um alle Spieler. Also jeder Spieler muss mit einem sehr guten Gefühl zum Schachclub Vaterstetten gehen. Also keiner wird vernachlässigt. Wir hatten immer eine sehr gute Freizeitschiene. Wir haben Vereinsausflüge, Weihnachtsfeiern gemacht. Später sind wir regelmäßig, hatten wir Jugendfahrten. Wir hatten sogar im Jugendzentrum hatten wir Partys. Das war Chessnomania Part 1, Part 2. Also wir waren auf vielen, vielen Fronten aktiv. Und der Verein ist gewachsen und gewachsen, vor allem halt im Jugendbereich. Und wir waren damals mit 150 Mitgliedern, waren wir mal nach dem Hamburger SK der zweitgrößte Verein in Deutschland, was für so einen kleinen Vorortverein absolut ungewöhnlich ist. Mhm. Und wir hatten immer Fansouvenirs. Ich bin fanatischer Fußballfan, also TSV 1860 München, Herzschmerzverein. Und Fußballvereine haben Schals, Trikots. Und wir hatten damals, haben wir einen Schachschal gemacht und den fand ich auch alles überragend. Und wir hatten auch wir hatten so Hemden, also das, was später beliebt worden ist, haben wir damals schon gemacht.
Ja, also Identifikation schaffen auch mit solchen Maßnahmen, ne? Es gibt ganz aktuell die Geschichte des Schachvereins Lüdenscheid, der sich aufgelöst hat, obwohl noch 59 Mitglieder gemeldet waren, weil er keinen Vorsitzenden gefunden hat. Das ist ja eigentlich eine unglaubliche Geschichte, wenn das Interesse da ist, aber kein Vorsitz. Kannst du sowas nachvollziehen?
Das ist unglaublich traurig, aber ist ein bisschen der Zeitgeist. Also sich zu engagieren wird immer weniger und Leute investieren viel Zeit und haben plötzlich viel Ärger und denken sich, warum mache ich das? Und das ist wahnsinnig schade und ich weiß auch nicht, wie man das Ehrenamt, das muss man einfach honorieren. Die Mitglieder müssen müssen wissen, dass es wirklich Arbeit ist, dass es viel wert ist, dann ist es auch leichter, Leute zu finden.
Man kriegt ja auch was dafür, finde ich, also Anerkennung, ne? oder auch Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man im Ehrenamt ist. Das ist ja nicht immer nur eine Pflicht.
Man kriegt auch Einladungen vom Bürgermeister zu Veranstaltungen, wo man sonst nicht hinkommt, Neujahrsempfang. Das sind auch wahnsinnig viele schöne Momente. Man kommt zu fantastischen Fortbildungen. Also ich sehe das auch nicht so negativ, aber es ist einfach wahnsinnig schade, weil 60 Schachspieler gehen möglicherweise dem Schachsport verloren. Und eigentlich darf das nicht sein. Und da kann sich ja irgendjemand melden, der nicht gut Schach spielen muss, aber halt die Funktionärseigenschaften hat.
Ein weiterer negativer Trend in Deutschland, den man konstatieren muss, ist, dass die Leistungsbereitschaft und auch die intellektuelle Leistungsfähigkeit sinkt. Die Schulnoten werden immer besser, aber die Leistungen immer schlechter. Und du erlebst das vielleicht auch als Lehrer, wenn ein Kind mal eine schlechte Note bekommt, dann gehen die Eltern den Lehrer an, anstatt das Kind. Beobachtest du diese Tendenzen auch? Und ist Schach ein Mittel dagegen?
Ich habe den schönsten Beruf der Welt. Ich bin Grundschullehrer und ich habe das Glück, ich bin in Klasse 1 und 2 aktiv. Das heißt, in der ersten und zweiten Klasse wird gefordert und gefördert, aber wir haben noch nicht die Noten. Die Noten kommen erst Mitte der zweiten Klasse und eigentlich braucht es die nicht so, weil die Kinder, die lieben es, sich anzustrengen, die wollen besser werden. Also meine lernen im Augenblick lesen und das ist fantastisch. Am Anfang kennen die nur ein paar Buchstaben, dann können sie ein paar Wörter bilden. Einige können lesen lernen. Also in meiner eigenen Klasse, und ich habe fantastische Kinder, also die sind intellektuell sehr gut, die sind interessiert, die sind natürlich aus vieler Herren Länder. Das hat sich mittlerweile geändert, aber um die machen wir keine Sorgen. Also
setzt du Schach ein als Bildungsinstrument?
Ja klar, also bei mir letztes Jahr hatte ich Klassentreffen mit, ich glaube, 12 Klassen und alle Kinder in meinen Klassen haben Schach gelernt.
Aber es gehört ja nicht zum offiziellen Lehrplan, ne? Also machst du das in den Pausen oder wie?
Nee, wir haben als Lehrer viele gestalterische, wir haben einen pädagogischen Freiraum, der relativ groß ist. Und Schach ist ja einfach was unglaublich Sinnvolles. Da werden die Eltern sich niemals beschweren, weil das ja die Kinder in vielerlei Art und Weise weiterbringt. Sozial, intellektuell, die haben als Freizeitgestaltung, die Kinder haben ja viele elektronische Spiele und da ist ein Spiel wie ein Schach einfach ein absoluter Volltreffer. Einige Eltern lernen sogar Schach mit den Kindern, weil das denen so gut gefällt.
Wie ist generell der Stand des Schulschachs in Deutschland aus deiner Sicht?
Wir hatten ja die große Krise durch Corona, weil Schulschach ist miteinander, man spielt mit Freunden, man spielt nicht gegeneinander und man spielt face to face und das Internet-Schach fand ich niemals ein Ersatz. Und wir haben uns nach Corona jetzt langsam eigentlich wieder ganz gut erholt. Was ein Problem ist, ist natürlich die Lehrersituation. Wir haben viel zu wenig Lehrer in Deutschland und viele Lehrer, die schachaffin sind, können keinen Schachunterricht mehr geben. Wir haben bei uns keine Schulschach-AG mehr. Ich hatte eine Schulschach-AG, mehrere mit über 100 Kindern. Oh. Und wir haben kein Schultheater, wir haben in der Hinsicht gar nichts mehr. Allerdings ist es bei uns an der Schule ganz gut. Wir haben einen Ganztageszweig und die Ganztagesklassen müssen natürlich sinnvoll betreut werden. Und so bin ich wieder in Schach reingekommen. Also das heißt, ich habe zwei Ganztagesklassen, denen ich Schach beibringen kann. Und das Problem ist, also ich habe früher gesagt, ich war gegen Schach als Fach.
Dagegen?
Dagegen, ja. Da hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat vor langer Zeit mal bei mir angerufen und hat gesagt, Herr Rädler, was halten Sie vom Schach als Fach? Und ich habe halt gesagt, gar nichts. Weil für mich war immer diese Freiwilligkeit ganz wichtig. Also man spielt, weil man spielen will und nicht, weil man spielen muss. Und wenn du Schach als Fach hast, wirst du quasi gezwungen, du wirst nicht gefragt, ob du spielen willst, du musst spielen. Das Zweite bei Schach als Fach, das war damals, habe ich gesagt, Schach und Noten, dann schreibst, wenn du ein richtiges Fach sein willst, dann musst du natürlich auch Proben schreiben und da beißt sich wieder die Katze in den Schwanz, spielen und Proben schreiben, dann sagt jemand, jetzt muss ich Schach lernen, wir schreiben nächste Stunde eine Probe. Den Aspekt fand ich nie so sympathisch, aber im Ganztagesbetrieb muss ich keine Proben schreiben. Also es gibt keine Noten, das ist angenehm. Mhm. Aber beim richtigen Schach als Fach kommst du nicht drum herum, das zu bewerten.
Du bist ja jetzt auch nicht der einzige Verfechter des Schulschachs. Es gibt ja ganz viele in Deutschland und auch international. Und ich weiß, oder es gibt so ein Foto, auf dem du neben Garry Kasparov gestanden bist. Hat es auch mit Schulschach zu tun gehabt? Oder wie kam das zustande?
Oh ja, also wir haben uns lange unterhalten. Und Garry Kasparov hat eine Garry Kasparov Foundation gegründet, um das Schulschach zu fördern. Und Garry hat ja damals angestoßen, dass in Brüssel, dass es eine Petition gibt, dass Schulschach sinnvoll ist. Und diese Petition kam auch durch. Aber das Problem ist, Bildungspolitik ist leider, da muss man sagen, leider nicht EU-Sache, sondern Ländersache. Und deswegen wirkt sich diese Petition, die erfolgreich abgeschlossen worden ist, nicht auf Deutschland aus, was sehr, sehr schade ist. Da hat sich Garry sehr, sehr aktiv daran beteiligt. Also ich habe auch sehr viele Politiker angesprochen und in Deutschland haben auch viele Politiker damals unterschrieben.
Was war genau das Ziel dieser Petition? Weil
der Schach als sinnvolles Schulfach betrachtet wird.
Aber du warst ja selber dagegen eigentlich.
Ja, da.
Da warst du dann doch dafür gewesen.
Das habe ich schon unterstützt. Das musst du ja machen.
Okay, ja gut. Also wenn Garry Kasparov dich bittet, dann kann man natürlich nicht Nein sagen. Ja, es gibt ja Schachmeisterschaften für Ärzte, für Polizisten, für Studenten. Was ist mit Schachmeisterschaften für Lehrern? Gibt es die auch? Spielst du da mit?
Wir hatten früher Lehrermeisterschaften und das war gar nicht so einfach, dass man da durch ganz Deutschland fährt für ein Tagesturnier. Und ich hoffe, dass wir es beim nächsten Deutschen Schulschachkongress, der in der Nähe von Düsseldorf stattfinden wird im November, dass wir da am Sonntag das wieder als Programm haben. Es gibt eine Internetmeisterschaft, aber von Internetmeisterschaften bin ich nicht so begeistert. Also ich spiele lieber Schach am Brett. Sehe dem Gegner ins Auge. Das ist vom Sozialen, vom Menschlichen, finde ich das wesentlich schöner. Aber Internetmeisterschaften sind meistens eher eine Notlösung.
Liegt es am Cheating oder einfach am fehlenden persönlichen Kontakt?
Weniger am Cheating, aber es ist halt einfach der fehlende persönliche Kontakt. Wenn man danach mit dem Gegner noch ein bisschen ratschen kann und das ist einfach viel schöner, finde ich.
Kannst du das, wenn du verloren hast, eine Partie, dann mit dem Gegner noch drüber sprechen?
Ja klar, ja. Natürlich. Das ist also sehr, sehr gute Schachspieler sind meistens schlechte Verlierer. Aber ich war ein guter Schachspieler, aber leider kein sehr, sehr guter und verlieren macht mir nichts mehr aus.
Du hast gerade den Schulschachkongress angesprochen. Das ist eine Veranstaltung der Schulschachstiftung, oder?
Ich war damals bayerischer Schulschachreferent und das habe ich wahrscheinlich sehr, sehr gut gemacht. Es gab bayerische Schulschachmeisterschaften, das war kein attraktives Turnier und durch ein paar Änderungen, wie zum Beispiel, ich habe Freiplätze organisiert, das heißt, der Veranstalter konnte seine Klassen mit dem Seinklassen an dem Turnier teilnehmen. Das ging früher nicht. Und ich habe den Bayerischen Grundschulcup eingerichtet und plötzlich hatten wir ein Turnier mit über 500 Spielern, viele Zuschauer, die Eltern sind mitgefahren. Wir hatten ein Riesen-Event mit 800-900 Leuten. Und außerdem habe ich Bayerischen Schulschachkongress eingeführt. Ich habe wahnsinnig viele Schulschachpatente in Bayern gegeben. Und was fantastisch war, es gibt eine Lehrerakademie in Dillingen. Und mit denen habe ich jedes Jahr 1 bis 2 Kurse gemacht. Und das war für die Lehrer natürlich was ganz Besonderes, nach Dillingen zu kommen. Und dann mit Arthur Yusupov, mit Michael Brustzikin, mit Chor von Weicherten 3 Tage Schach zu trainieren, das war perfekt. Mhm. Und der Kurt Lellinger, der war damals Vorsitzender der Deutschen Schulschachstiftung, der hatte gesundheitliche Probleme. Und Kurt war ein fantastischer Mensch, herzensgut, ein Herz für Schach. Und der hatte auch einen absoluten Schachfanatismus. Also, und der hat gemeint, ich wäre ein guter Nachfolger. Und dann habe ich ihn beerbt. Und es war sehr verantwortungsvoll, also sehr große Füße. Aber das, glaube ich, habe ich dann übernommen. Und eine Idee war der Deutsche Schulschachkongress. Und der erste war bei mir in der Heimat. Ein Freund von mir hat ein Hotel gehabt. Wir haben da nicht aufgepasst, haben das zur Oktoberfestzeit gemacht, was natürlich super war. Da konnten wir am Abend zum Oktoberfest mit den Leuten hingehen. Und da war der Chor von Weicherten, Björnling, Venus, der Großmeister Kindermann, Jörg Schulz hat referiert, dann Kirsten Siebert, also die ganze Crème de la Crème. Und beim ersten Mal waren schon 50, 60 Leute da. Und das ist eine ganz hervorragende Veranstaltung. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Nummer 16 und kann ich nur jedem Schulschachfreund raten, kommt es dahin. Am besten halt nächsten Anfang November ist das in der Nähe von Düsseldorf. Haltet euch den Termin frei und lernt da viel dazu.
Ja, und den Vorsitz in der Schulschachstiftung hast du dann aber wieder abgegeben, ne? Warum eigentlich? Das ist doch dein Ding.
Es war mein Ding, aber ich war ja damals Vizepräsident beim Deutschen Schachbund und das hat leider, war das ja zeitgleich mit der Periode vom Geschäftsführer, Doktor, ob er Doktor ist, weiß ich nicht, Markus Fenner, und da wurde Jörg Schulz wurde entlassen und da gab es viele unschöne Sachen und da war ich einfach ein bisschen schachmüde und habe einfach keine Lust mehr gehabt und das hat mir auch sehr gut getan. Ein bisschen Kraft tanken schadet nie.
Ja, da bist du nicht nur vom Vorsitz der Schulschachstiftung zurückgetreten, sondern auch vom Vizepräsidentenamt des Deutschen Schachbundes, ne?
Es hat einfach keinen Spaß gemacht, das war...
War die Stimmung so schlecht? Hast du da keinen Einfluss gehabt als Vizepräsident? Weil du bist ja eigentlich kein Streithansel.
Aber es hat einfach mit Dr. Fenner hat es einfach in keinster Weise gepasst. Und du hast genau gesehen, die Probleme werden größer. Und ich habe später habe ich ja mal ein bisschen nachrecherchiert und herausgefunden, dass er beim Notar mal mit Professor unterschrieben hat. Und nachdem er Jörg Schulz entlassen worden ist, habe ich ein bisschen beim Manhattan Chess Club, wo er zuvor Geschäftsführer war, recherchiert. Und da hat mir jemand ein Dokument gegeben, also eine Erklärung an die amerikanische Steuer, wo sich der Manhattan Chess Club über die Amtszeit von Fenner extrem beschwert, weil er den Verein fast in finanzielle Schwierigkeiten geführt hat. Und der Mann hat keine gute Art und Weise, also der hinterlässt immer ein, tut mir leid, das fällt mir das Wort nicht ein.
Scherbenhaufen, wolltest du sagen.
Der Mann hinterlässt immer einen Scherbenhaufen und das war keine schöne Zeit, leider.
Hm. Du hast damals das Ziel 100.000 Mitglieder ausgegeben. Jetzt scheint es ja wieder greifbar, ne? Wir sind ja, ich glaube, bei 97.000 oder sowas. Was muss noch passieren?
Mei, Kinder und Jugendliche müssen für Schach erstens mal engagiert werden und zweitens mal, die müssen auch in die Vereine eintreten. Und was halt wichtig wäre, wenn man halt diese Bindung vom Schulschach-Vereinschach verbessert. Du hast sehr, sehr viele Kinder, die Schulschach betreiben, und die in den Verein zu lotsen, ist nicht einfach. Aber das, wenn du das machen würdest, dann hättest du die 100.000 relativ schnell voll.
Und der Gedanke, die Online-Spieler in die Vereine zu holen, den hatte man ja auch mal, aber ich glaube, der ist schon so ein bisschen ad acta gelegt, ne? Also das ist sehr schwierig. So. Und wir hatten mal im Verein einen Online-Spieler, der, da hat man aber gemerkt, dass der hat nicht so richtig in den Verein gepasst einfach, ne? Hast du da Erfahrungen, wie man die zahlreichen Chess.com oder Lead-Chess-Spieler in die Vereine kriegt?
Wir haben damals überlegt, ja, dass du die Leute direkt beim Deutschen Schachbund anmelden lässt, aber das gab Gegenwind. Und das muss ja alles immer satzungsgetreu sein, und der Deutsche Schachbund ist sehr bürokratisch. Also für innovative Leute ist es nicht so einfach, weil da müssen immer alle Satzungen beachtet werden, und das ist nicht immer so einfach.
Ja gut, dann wären die Leute halt beim Schachbund gemeldet, aber sie wären immer noch nicht in den Vereinen, ne?
Sie wären aber Mitglied beim Deutschen Schachbund und würden helfen, die 100.000 zu erreichen.
Das stimmt, ja, okay. Die Frage ist, ob sie der Schachgemeinschaft dann was bringen, wenn sie Mitglied im Schachbund sind, aber nicht sich beteiligen.
Aber du hast sie erst mal bei dir, und das ist schon mal ein guter erster Sprung. Aber das Problem ist auch immer die Kommunikation Deutscher Schachbund und die Mitglieder. Und da wäre so unglaublich viel Luft nach oben. Ossi Weiner habe ich mich sehr gut verstanden. Der war damals von der Wirtschafts GmbH der Chef. Und der Deutsche Schachbund hat ganz, ganz viele E-Mail-Adressen von Mitgliedern. Aber das Problem ist, du hast den Datenschutz, den ich sehr, sehr hoch einschätze. Aber du hättest für eine Werbeaktion hättest du die E-Mails einmal ziehen können und sagen: Wir haben einen Rundbrief vom Deutschen Schachbund, bitte meldet euch an, ihr kriegt nie mehr Post. Hat der Ossi anwaltlich nachfragen lassen, und der Anwalt hat gesagt, das ist kein Problem. Und damit du die Leute mit Informationen vom Deutschen Schachbund informieren kannst, und da ist die Kommunikation von oben nach unten eine einzige Katastrophe.
Siehst du es immer noch so? Weil der Schachbund hat ja auch investiert in Personen für die Öffentlichkeitsarbeit, die da jetzt tätig sind, mit dem Matthias Wolf heißt er, glaube ich. Dann gibt es diese Streamerin, die Katharina Reinecke, die immer Bilder macht.
Die letzten Jahre, das war, jetzt sind wir wieder beim Dr. Fenner. Dr. Fenner wollte alles alleine machen, alles lief über seinen Schreibtisch. Da war nichts Innovatives. Nach seiner Gedankenwelt, das einzige Wichtige war, der Deutsche Schachbund sollte immer Geld verdienen. Und die Sache ist nicht so einfach. Es fing an mit Paul Meyer-Dunker, war ein ganz hervorragender Mann, der diese Videoeinspielung eingeführt hat. Dann jetzt ist Paul ist nicht mehr dabei, aber die Katharina macht das fantastisch, informiert mit viel Elan, mit viel Geist von den Olympiaden, von den deutschen Meisterschaften. Da gibt's wunderbare Videobeiträge. Und der Matthias Wolf, von dem bin ich ein Riesenfan, der berichtet nicht nur von deutschen Meisterschaften, sondern der zeigt die wunderbare Palette vom Schach. Wir hatten dieses Jahr zum ersten Mal deutsche Behindertenmeisterschaften, wo er wunderbar übertragen hat. Also der hat einen sensationell schönen Bericht darüber geschrieben. Der bringt von der DSAM, der bringt die ganze Palette des Schachs. Und wir haben so viel zu bieten. Und der versucht, das alles abzudecken. Und ich kann nur sagen, der macht einen riesigen Job. Mein Kompliment, also wer den engagiert hat, allergrößtes Lob.
Ja, Also ich finde auch, er macht dieses Storytelling, ne, dass er halt Geschichten erzählt, so die persönliche Geschichten, und mit denen kann man sich gut identifizieren.
Er ist ein richtiger Journalist. Ja. Der kann wunderbar schreiben. Also wahrscheinlich werde ich jetzt einigen nicht gerecht, aber wir haben im Konrad Schormann einen hervorragenden Schachjournalisten, der auf Perlen vom Bodensee wirklich schön schreiben kann. Stefan Löffler kann es auch.
Ulrich Stock, nicht und, zu vergessen, von der Zeit.
Oh, der natürlich, tut mir leid, der wurde von der FIDE ausgezeichnet. Ich habe die Zeit nicht, deswegen vergesse ich den immer. Also ich lese, also hatte die mal abonniert. Also der schreibt auch fantastisch. Dann haben wir natürlich Dr. Helmut Pfleger mit seinen Kolumnen. Ich bin auch ein Riesenfan von ihm. Und Matthias Wolf ist ein Riesengewinn für die deutsche Schachszene.
Ja, jetzt sind wir schon beim Thema Kommunikation. Da wollte ich eigentlich, noch das Thema Schulschach abrunden. Und zwar bist du ja auch in der Mitglied der Kommission Schulschach des Europäischen Schachverbandes. Gibt es da was andere europäische Länder im Schulschach besser machen als wir oder was wir uns abgucken können von denen?
Ich war mal in Armenien. In Armenien ist Schach Schulfach. Und da habe ich eine Schachstunde angesehen. Und die war faszinierend. Da gab es überhaupt keinen Spaß in der Stunde. Da hat ein alter Mann, hat ein Demobrett, der hat eine Stellung aufgebaut, alle Kinder haben die nachgebaut und danach haben sie die Lösungen gesagt. Es war unglaublich diszipliniert. Die haben auch in der Stunde gar nicht gespielt und das Niveau war extrem hoch. Aber da war nichts Spielerisches und da war ich ein bisschen verwundert. Also der Großmeister Aronian hat mal gesagt, armenische Babys, wenn sie auf die Welt kommen, wissen schon, wie die Figuren ziehen. Das hat mir nicht so gefallen, aber wichtig ist, dass dieser Spaßfaktor mit Minigames mittlerweile in ganz Europa Einzug gehalten hat. Und da bin ich sehr, sehr froh. Es gibt das europäische Schulschachpatent vom Jesper Holl. IM Jesper Holl, ein fantastischer Chairman von uns, unserem Verband. Und es gibt verschiedene Initiativen. Und es ist immer schön, wenn man hört, was in anderen Ländern los ist. Aber insgesamt muss ich sagen, dass wir in Deutschland einen sehr hohen Stand im Schulschach haben. Auch wenn es natürlich ein bisschen schwierig ist, wir haben die vielen Bundesländer und jedes Bundesland hat seine eigene Politik. Das ist einfach so, das können wir nicht ändern und werden es auch nicht machen.
Ja. Ein anderes Thema neben Schulschach, wofür du dich engagierst, ist Thema Frauenförderung, Förderung des Frauenschachs. Da gibt es diese Diskussion, ob man überhaupt Frauenschach sagen darf, weil es würde ja bedeuten, dass Frauen ein anderes Schach spielen als Männer. Was hältst du von der Diskussion?
Von der Diskussion halte ich gar nichts, weil es spielen Frauenschach, es gibt, die dürfen, sollen bei normalen Turnieren spielen, es gibt Frauenmeisterschaften. Also ein Bekannter von mir sagt übrigens, dass man unbedingt Damenmeisterschaften sagen sollte, wegen der Schachfigur Dame. Das wär großartig von der Werbewirksamkeit, wenn man das machen würde. Aber die Diskussion bringt uns nicht weiter. Wir haben jetzt langsam, glaube ich, 8-9% Mädchen und Damen beim Schach. Und wenn wir halt auf 20-25 hochkommen könnten, das wäre für Schach so unglaublich wichtig. Das Wichtigste ist, wir brauchen halt Vorbilder, wir brauchen Spielerinnen. Da haben wir natürlich Elli Paetz, die in der Presse mittlerweile einen Riesenjob macht. Wir brauchen Trainerinnen, wir brauchen Nachwuchsspielerinnen und das dauert leider seine Zeit, aber ich bin mir ganz sicher, dass es alles in die richtige Richtung laufen wird. Was mich sehr freut, ist, mittlerweile gibt es die deutschen Mädchengrundschulmeisterschaften. Und mein Traum ist, dass es irgendwann ein Riesenturnier mit 50 Teams wird, wo Mädchen halt wissen, das ist ein toller Sport, da gibt es wunderschöne Turniere und wenn wenn ein Mädchen nach der vierten Klasse aufs Gymnasium geht und die kleine Schwester geht zur Schule und sagt, geh unbedingt zum Schach, das Turnier ist super, Schach ist ein wunderbarer Sport, das musst du unbedingt machen. Ja. Und da hoffe ich auch, dass die deutsche Schachjugend mithilft, das Turnier auszubauen. Hm.
Ja, das Thema Kommunikation haben wir ja schon gestreift und du bist ja ein Schachkommunikator selber, bist überall da, wo Schachfans sind, ob auf Schachfeld oder auf dem Schachticker. Und dann hast du ja den Newsletter noch. Wo kriegst du eigentlich diese ganzen Infos her, die du da auf diesen Kanälen immer verbreitest?
Ich kenne sehr viele Schachspieler, sehr viele Aktivisten, die mir Sachen direkt zuschicken und sagen, Walter, bewirb das. Mittlerweile bewerbe ich die DSJ fast im Alleingang auf beim Schachticker, in meinem Rundbrief. Und ich lese eigentlich die Perlen, ich lese deinen Rundbrief, Chessbase, dann den Schachticker, lese ich sorgfältig durch und dann kommt eigentlich relativ viel zusammen, weil man muss sagen, die deutsche Schachszene ist wahnsinnig vielfältig, unglaublich groß. Und ich habe mal ein Video gedreht, das heißt Schachland Deutschland. Und Schach ist Teil unserer Kultur und es hat einen Riesenstellenwert. Hm.
Ja, da sprichst du die Videos auch an. Auf YouTube findet man viel von dir und da gibt es auch ganz viel altes Zeug, also faszinierende Videos, wo du dann über irgendwelche Schachvarianten oder sowas erzählst. Ich habe da Sachen kennengelernt, wo ich gar nicht wusste, dass es gibt Berolina-Schach und alles Mögliche.
Schau mal, such mal Einstein-Schach.
Einstein-Schach,
was ist das denn? Einstein ist was total Freakiges.
Wie geht das denn?
Oh, das ist schwierig zu erklären. Wie erklärt man es am besten?
Ja, sonst sollen es die Hörer einfach auf YouTube eingeben. Aber wenn das jetzt.
Also, wenn die Dame einen Bauern schlagen kann, schlägt beim Einsteinschlag der Bauer die Dame.
Wenn die Dame den Bauern schlagen kann?
Schlägt der Bauer die Dame.
Okay.
Das ist es in einer Kurzform und das ist
klingt erstmal verwirrend. Aber okay, interessant. Ja, du hast aber auch neuere Videos gemacht und eine Serie lautet Schachfamilie, da machst du so Minigames, du hast es vorher auch schon erwähnt. Minigames sind so mit der Schlüssel, um Kindern Schach beizubringen, oder? Da bist du wahrscheinlich auch ein großer Fan von.
Ich bin der größte Fan von kleinen Spielen, weil gleich mit dem ganzen Schachspiel anzufangen, überfordert die Kinder. Ja. Es macht ihnen keinen Spaß, weil es zu kompliziert ist. Und du bringst die einzelnen Figuren mit wunderschönen kleinen Spielen bei. Zum Beispiel bei mir im Schulschach läuft das immer, die erste Stunde läuft immer gleich. Ich stelle mich vor, dann schauen wir einen Film an, Mascha und der Bär, das Pony-Spiel heißt es. Und da geht 7 Minuten lang nur um den Springer. Also die Mascha setzt immer den Tiger und den Bären mit dem Springer matt. Anschließend erkläre ich den Springer 2 Grad aus, 1 zur Seite. Das soll relativ kurz sein, weil das die Kinder nicht so interessiert. Kinder wollen spielen. Und danach spielen wir pädagogisch vielleicht ein bisschen umstritten, aber danach spielen. Das hat mir der Kurt Lellinger beigebracht und das ist mein Mentor, mein Vorbild. Und danach spielen die Kinder Gummibärchenschach. Das heißt, die haben 2 Springer und statt den Bauern sind Gummibärchen und gewonnen hat, wer zuerst alle Gummibärchen vom anderen geschlagen hat und natürlich auch weggegessen hat. Und das ist ein dermaßen wunderschönes Spiel, wo alle mit riesigen Augen rausgehen und sagen, das Turnier war, der Schachunterricht war wunderschön. Und beim nächsten Mal spielen wir gleich mit Pferdeäpfelspiel weiter. Das heißt, jedes Feld, wo der Springer drauf hüpft, hinterlässt der Springer einen Pferdeapfel und da darf man nicht mehr drauf. Dann wird das Schachbrett voller und voller und gewonnen hat, wenn der andere nicht mehr ziehen kann. weil er in Pferdeapfel reinspringen muss. Ist unglaublich einfach, aber macht so viel Spaß. Die Kinder lieben es und das ist ganz wichtig. Den Kindern muss es gefallen. Mein weiterer Mentor, der immer hier im Roman Vidoniak, einer der besten Trainer der Welt und auch unglaublich erfahrener Kindertrainer, sagt, im ersten Jahr geht es beim Schachunterricht nur darum, dass es den Kindern gefällt.
Hm. Ich hätte gedacht, der Satz geht weiter, dass sie die Zugweise lernen, wie die Figuren sind.
Also das ist das Ziel. Aber wichtig ist, dass sie sagen, Schach ist was Tolles, hm, und dass man danach darauf aufbauen kann. Aber die Züge lernen sie auf jeden Fall bei ihm, natürlich, ist ja klar. Also nach einem Jahr sollen die Kinder wissen, wie die Figuren ziehen, Partien spielen und vielleicht noch so ganz einfache Mats und mehr braucht man nicht.
Sag doch gern nochmal was zu den Videos. Du hast da einige beauftragt und ich glaube auch selber Geld sogar dafür zur Verfügung gestellt. Das ist ja nicht ganz ungewöhnlich.
Wir haben angefangen mit dem Schachland Deutschland. Dann kam ein Schulschachfilm und mittlerweile helfen mir meine Freunde, die Laura Schalkhäuser, Harald Schneider-Zinner, Julian Grötzbach ist vom Anfang an dabei und wir haben wahrscheinlich schon knappe 30 Filme gemacht. Also das hat sich gewaltig vermehrt und wir machen Schachgeschichte-Filme. Die Laura macht fantastische Mädchenschachgeschichten. Also dann machen wir die Zugweise der Figuren und wir arbeiten mit den Whiteboarders zusammen. Die sitzen in Belgrad. Das heißt, wir machen die Filme erst auf Englisch und dann übersetzen wir ins Deutsche. Und die Jungs da hinten, die machen einfach einen fantastischen Job. Also ich werde niemals mit irgendeiner anderen Agentur sprechen oder fragen, weil die haben sich so schön eingearbeitet. Es ist eine geniale Zusammenarbeit. Und die Videos kann ich jedem raten anzuschauen. Macht den Schachunterricht in der Schule, im Verein. Äußerst abwechslungsreich. Kann man auch bei Werbeveranstaltungen benutzen, weil das halt einfach unglaublich professionelle Filme sind. Und da haben wir also sehr, sehr gut gearbeitet und danke an Harald Schneider-Zinner, an die Laura, Julian. Also es ist ein Traum, mit Freunden zusammenzuarbeiten. Das war halt im Deutschen Schachbund. Das ist halt bei so Organisationen kann man sich's nicht auswählen, aber da kann man es machen und das ist das Beste, was es gibt, mit Gleichgesinnten sowas zu realisieren und die Leute sind einfach ein Traum. Besser geht's gar nicht.
Und es hat ja auch teils sechsstellige Zugriffszahlen, ne? Also gerade diese Videos zum Thema Women's Chess, die sind ja echt auch ja fast schon viral gegangen, kann man sagen.
Genau, im Augenblick machen wir ganz neue, so Anfänger für die Figuren. Die werden fantastisch, aber sind noch nicht ins Deutsche übersetzt. Wir machen jetzt den Bauern noch auf Englisch und am Schluss wird das alles ins Deutsche übersetzt und dann machen wir mit den Filmen ein bisschen langsamer, also nur noch ein bisschen Schachgeschichte.
Ja, sehr schön. Du hast auch andere Medien, wie zum Beispiel Padlets und Kahoots. Was ist das? Wo findet man das? Wofür ist das gut?
Padlets, das habe ich an der Lehrerakademie in Dillingen kennengelernt. Ich bin leicht chaotisch. Wer mich kennt, weiß das. Und ich habe tolle Sachen gehabt und dann ist der Computer kaputt gegangen und ich hatte sie nicht mehr. Und das hat mich genervt. Und bei Padlets ist ein System, da kann ich das im Internet, also ist wie eine Cloud oder so, aber ich kann halt Sachen dort lagern und ich finde sie sofort wieder.
Und auch freigeben für andere. Ne?
Und freigeben für andere. Zum Beispiel, wenn ich vom Schulschachkongress die ganzen Workshops weiterschicke, tue ich alle auf den Kahoot und schicke einfach nur den Link vom Kahoot an die Leute und die haben alles und das ist ordentlich, es ist übersichtlich, absoluter Traum für mich.
Und Kahoot ist jetzt nochmal...
Kahoots, da kannst du Schachaufgaben eingeben und da habe ich für meine Schüler, also meistens mache ich alles für meine Schachkinder. Und wenn ich das gemacht habe, wäre es ja blöd, wenn da andere nicht profitieren können. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Aufgaben. Und wer die haben will, schickt einfach an wrädler@aol.com eine E-Mail und dann schicke ich die Links rüber und dann kann das für seinen Schachunterricht im Verein oder in der Schule kostenfrei benutzen und wird viel Spaß dran haben. Und kann auch den Kindern das weitergeben für zu Hause. Und das sind Aufgaben, du stellst eine Schachaufgabe, bietest verschiedene Lösungen und die Kinder können das dann anklicken, ja, und kriegen danach mit, ob es stimmt oder falsch ist.
Oder man kann auch deinen Newsletter abonnieren, da weist du ja auch immer drauf hin. Sag nochmal schnell, wo findet man den?
Bei der schulschachstiftung.de runterscrollen, da kann man sich anmelden. Der fing damals ganz, ganz klein an. Also ich habe erst in Bayern, nur in München, damals gab es kein Internet und die Frage war, welche Jugendturniere gibt es in Bayern? Dann musste man immer, weil am Anfang des Jahres wollte ich immer eine Planung machen und ich wollte wissen, wann ist das Turnier, damit die Leute Bescheid wissen. Dann habe ich rumtelefoniert und halt angemailt. Dann hatte ich es für mich und da habe ich festgestellt, die anderen freuen sich. Und dann fing der Verteiler langsam, wurde dann immer größer und auf Bayern erweitert. Und als ich Vizepräsident vom Deutschen Schachbund war, hat sich das auf Deutschland erweitert und ich schreibe jede Woche einen Rundbrief und der wird jede Woche, also über 2000 Mal gelesen. Aber die Informationen gebe ich natürlich im Schachticker und Schachfeld trotzdem weiter, weil schöne Veranstaltungen, Turniere haben es einfach verdient, beworben zu werden.
Und für diese Arbeit der Schachkommunikation hast du ja auch Preise gewonnen. Ich glaube, den Goldenen Cesso der Schachjugend und diesen Schachkommunikatorpreis. Habe ich was vergessen noch?
Nee, das sind die zwei Auszeichnungen. Hat mich sehr gefreut. Ich habe es nicht deswegen gemacht, aber das war trotzdem eine große Ehre. Und beim Schachkommunikator hatten wir so einen schönen Festabend. Da kam sogar Julian Grötzbach, kam aus Berlin. Der Dr. Pfleger war dabei. Dann war die Laura wurde auch ausgezeichnet, die Anita Stangl. Also das war einfach ein wunderschöner Abend mit Freunden, unbezahlbar. Ja.
Aber du hast den Preis gar nicht angenommen, ne? Beziehungsweise du hast ihn weitergegeben dann.
Ach, das ist ja, habe ich dann weitergegeben, und um den Schach zu fördern. Weil ich halte das Schach für einfach eine fantastische Sache. Und man muss schauen, wir haben in Deutschland viele vermögende Leute, die Schach spielen, die viel zu wenig von ihrem Geld für Schach weitergeben. Also der Niedersächsische Schachverband hat vor kurzem eine Erbschaft bekommen von 300.000 Euro aus dem Nichts. Und obwohl da nicht systematisch beworben worden ist, und da haben wir mit Stiftungen und sowas, mit Erbschaften, da müsste Schach viel, viel mehr machen, weil gute Sachen, die kosten halt ein bisschen Geld und Geld erleichtert vieles. Und da mir geht es zum Glück ganz gut und da habe ich das dann ein bisschen weitergeben können und habe auch tolle Sachen gefördert. Der Sebastian Siebrecht hat Erklärfilme gemacht, also das war ganz toll. Also da habe ich auf jeden Fall was Sinnvolles gefördert.
Du bist ja auch immer wieder auf der Suche nach Ideen, die du fördern kannst. Kommt da was? Ist da genug Kreativität da? Oder
sieht da nicht so gut aus? Es kommen immer so Wünsche, dass man halt eine Turnierbeteiligung fördert, aber da gebe ich natürlich nicht sehr kreativ her. Das ist nicht im Sinne der Sache, aber es ist nicht so leicht, was Neues zu erfinden.
Ja, also wer hier irgendeine Schachinnovation plant, der also kann sich auf jeden Fall an den Walter wenden für Unterstützung. Ja, wer ist derjenige, der dich so inspiriert bei deinen Ideen? Du bist ja auch immer sehr kreativ. Von wem bekommst du die Ideen oder wer inspiriert dich?
Ein alter Freund, Gerhard Grundhammer aus Poing. Poing ist so Luftlinie 13, 14 Kilometer. Und Gerhard ist ein Feuerwerk an Ideen. Wenn ich Ideen brauche, rufe ich immer Gerhard zuerst an. Der überlegt dann immer und dann kommen fantastische Vorschläge.
Okay, ist er auch Schachspieler oder sind das so allgemeine Lebensideen?
Der ist Schachspieler, also auch ganz gut. Also der nähert sich langsam den 2000ern. Der spielt auch viele Turniere. Der hat einen eigenen Schachclub. Die spielen München B-Klasse. Und vor kurzem hat ein Großmeister in der B-Klasse für ihn ehrenamtlich gespielt, weil das bei dem so gut gefällt. Also der Vereinsabend, die gehen immer lecker essen und dann lösen sie immer Aufgaben ohne Computer. Also Computer nachschauen ist verboten. Und da war ich auch zwei, dreimal dabei und das ist einfach ein ganz, da hast du eine tolle Zeit und jeder kommt und hat Spaß dabei.
Hm. Ja, so einfach ist es, ne, dass man halt auch mal essen geht und schon ist man für einen Großmeister sogar attraktiv.
Der Großmeister kommt aus Augsburg angefahren, weil es dem so gut gefällt. Wahnsinn, ja. Das ist fast eine Stundenfahrerei oder so, aber das gefällt ihm einfach. Ja. Das Ambiente, die Leute und er ist auch nicht der Großmeister, er ist der Mike und das ist fantastisch. Und Gerhard hat sehr viele Ideen und meistens, ich nutze halt immer die Schwarmintelligenz. Also wenn du einfach mal immer wieder fragst, so, und wenn das lesen so 1000, 2000 Leute, dann kommen ein paar Vorschläge, die nicht so gut, aber ein paar interessante sind immer dabei.
Schach unter Freunden hast du gerade erzählt. Das ist ja auch das Motto der Chessboards Association, wo du auch Mitglied bist, glaube ich.
Ja, ja, klar.
Was versprichst du dir davon oder was hast du davon?
Es gab damals den, also der Deutsche Schachbund ist ist extrem bürokratisch, extrem langsam. Beim Harald Schneider Zinner in Österreich war das genau dasselbe. Und dann hat der Harald einfach überlegt, zusammen mit Herrn Langer aus Niedersachsen, machen wir halt einfach selber eine Vereinigung auf. Und es ist unglaublich, wie viel diese private Organisation mittlerweile bewirkt hat. Die haben eine wunderbare Internetakademie zu extrem guten Preisen aus dem Nichts, aus dem Boden gestampft. Die machen wunderbare Turniere, zum Beispiel Unterwasserschachturniere, also wo du Unterwasserschach spielst, also die verbinden.
Hast du das auch schon gemacht?
Nee, leider nicht. Das war nicht in meiner Nähe. Aber die sind wahnsinnig kreativ und es ist unglaublich, wie so eine Vereinigung von ein paar Leuten, die auch ganz gut miteinander können, was die für Schach bewirkt haben, ohne Bürokratie. Die haben, also, weiß nicht, ob die CSA eine Satzung hat, da bin ich mir nicht so sicher, aber auf jeden Fall, die arbeiten für Schach und das ist ein Traum und die sind unglaublich flexibel und da kann ich nur einen Hut davor ziehen, weil bürokratisch bin ich nicht so veranlagt, gebe ich ganz ehrlich zu, möchte ich nicht sein, werde ich auch nie und da wird alles ganz schnell umgesetzt. Also das ist faszinierend, finde ich.
Ja, dann lass uns doch mal die aktuellen Schachereignisse beleuchten. Wir führen das Interview ja ein oder zwei Wochen nach der Schach-WM, bei der Gukesh gewonnen hat. Für einige war es die schlechteste WM aller Zeiten, hat auch ein Großmeister in der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe geschrieben. Für dich auch?
Mei, du hast die Zahlen. Da spielt irgendwie die Nummer 5 oder 6 gegen die Nummer 20 der Welt. Das ist die Frage, ist das ein Weltmeisterschaftskampf? Und meine Antwort ist, ja, natürlich. Die zwei haben sich qualifiziert. Was können die dafür, dass Magnus Carlsen keine Lust mehr hat, Schach zu spielen? Das war ein unterhaltsamer Wettkampf und der Bessere hat wahrscheinlich gewonnen, auch wenn ich den Chinesen sehr gern mag, weil der mit seinen Schwächen gut umgeht. Und Gukesh ist Weltmeister, Punkt. Und wer glaubt, besser zu sein, muss sich qualifizieren fürs Finale nächstes Mal. Also du kannst gegen Leute, also absolut verdienter Weltmeister. Meine Gratulation und die Kritik an der Weltmeisterschaft, die finde ich ziemlich daneben. Hm.
Mit wem hältst du es? Du hast gerade gesagt, du warst für Ding. Ist er generell so dein Lieblingsspieler oder für wen drückst du die Daumen?
Vincent Keimer natürlich. Ja, Vincent Keimer kenne ich von klein auf, haben mit Papa telefoniert. Also ist ein unglaublich netter, freundlicher junger Mann, der fantastisch Schach spielt. Also wäre toll, wenn der noch weiter nach oben kommen würde. Ist natürlich, die Luft wird natürlich immer dünner. Und da muss man auch dem Herrn Grenke unglaublich dankbar sein, dass der den in der Jugend so gefördert hat, weil ohne die extrem, extrem großzügige Unterstützung wäre heute nicht so weit wie jetzt. Mhm.
War es ein Fehler, dass er, ich frage das auch, weil du Lehrer bist, war es ein Fehler, dass er die Schule zu Ende gemacht hat? Weil in Indien gehen die großen Schachtalente, ich weiß nicht mit wie viel, 12 Jahren oder sowas, gehen die von der Schule ab. Da hat er ja quasi einen riesen Nachteil.
Ich bin Lehrer und ich finde, Bildung ist heilig. Und was passiert, wenn es nicht klappt? Also ich finde, dass man die Schule beenden soll, ist ganz, ganz wichtig. Das war ja bei Dimitri Kollas, der hat nach der 10. Klasse auf Schachprofi gemacht. Das fand ich sehr früh. Zum Glück hat es geklappt. Toi, toi, toi. Aber die Schule abbrechen und dann weltweit Turniere spielen, die Eltern dabei, finde ich nicht so toll. Aber du musst natürlich sagen, in Indien hast du Konzerne, hast du Unternehmen, die solche Kinder unterstützen. Hast du natürlich hier nicht. Aber auch wenn es gäbe, ich finde, Schule ist wichtig. Und wenn es Keimer ist, ja der Beweis, dass man zur Schule gehen kann, Abitur machen kann und trotzdem Weltklasse-Spieler werden kann.
Es gibt ja auch das Argument, dass der Sport einen so viel lehrt an Konzentrationsvermögen, an Fokussierung, an Ehrgeiz, dass man selbst, wenn es scheitert mit dem Profitum, dass man dann immer noch wieder einsteigen kann mit Schule oder Abendschule oder irgendwas.
Die Schachmeister, die sind so dermaßen schlau. Also wenn die sich umorientieren, das geht ratzefatz. Also und die jetzigen Schachspieler, die sind alle relativ geerdet. Das sind keine Nerds. Also ich habe die zentrale Bundesliga-Runde damals in Berlin angeschaut. Die waren alle austrainiert, die waren sportlich. Also die können, wenn sie von Schach aufhören, innerhalb relativ kurzer Zeit, glaube ich, einen Beruf lernen. Ja. Mache ich mir keine Sorgen um die.
Ja, das denke ich auch. Ja, jetzt haben wir viel über Schach gesprochen, aber das ist ja nur eine Dimension oder ein Ausdruck für eine allgemeine Vorliebe von dir, nämlich fürs Knobeln und fürs Rätseln. Wie drückt sich das bei dir aus?
Ich habe viele, viele Aufgaben im Laufe meines Lebens gesammelt und ich habe mal so ein kleines Buch geschrieben und das vor allem für meine Kinder. Erste, zweite Klasse sind die ein bisschen schwierig, aber es sind Knobelaufgaben, wo man tüfteln kann und die, wo ich finde, da gibt es unglaublich elegante Lösungen. Zum Beispiel ein Rätsel ist, der Professor Hu ist am Nordpol, es wird eine Leiche entdeckt, nackert im ewigen Eis, die Leiche wird aufgetaut und der Professor schaut die Leiche an, plötzlich jubelt er und freut sich und sagt, ich habe ihn gefunden, meine Theorie ist richtig, das ist Adam, der erste Mensch. Die Frage lautet, er sieht nur den nackten Körper, er fasst es nicht an. Woran erkennt der Professor, dass es Adam ist? Sehr schwierig, hat noch keiner rausgefunden.
Okay. Willst du die Lösung hier verraten oder sollen die Leute dein Buch kaufen?
Oh ja, natürlich werde ich die Lösung verraten. Du musst es nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Die Antwort ist, Also ich gehe, also was war an Adam anders wie bei allen anderen Menschen?
Was? Irgendwas, irgendeine körperliche Eigenschaft an ihm? Ich weiß es nicht.
Also einige sagen die Rippe.
Ach, die Rippe fehlt. Die Rippe, ja.
Die Rippe sieht man aber nicht. Das hilft dir nicht weiter. Und die Antwort ist genauso einfach wie fantastisch. Er hatte keinen Bauchnabel.
Ah, okay. Ja, weil er, nicht, er, keine, weil er keine Nabelschnur hatte, weil er keine Mutter hat. Ah, okay.
Und das sind ungefähr fantastische Rätsel, auch wenn man es nicht rausbringt. Es macht einfach Spaß zu knobeln, zu tüfteln.
Du solltest mal mit Frederik Friedl von Chessbase was machen. Der mag auch so Rätsel auch. Der hat mich auch schon mit so ein paar Rätseln gequält in der Art.
Da gibt es viele. Also, und einige sind lösbar. Und also die meisten sollen immer lösbar sein, aber halt trotzdem schon tricky. Ja.
Aber du hast die Bücher nicht verkauft, sondern das ist so privat, oder?
Die habe ich an meine Schüler verschenkt.
Okay. Na ja, vielleicht wäre es ja mal eine Marktidee.
Kann ich mal schauen,
ob du die an den Verlag bringst. Ja. Ja, was hast du noch so für Pläne fürs neue Jahr? Was ist dein Schwerpunkt? Schulschach, Videos oder was ganz anderes?
Ich habe eine, vor allem ist, ich bin Grundschullehrer, ich habe eine wunderbare erste Klasse, wo wir sehr viel lernen und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist also, ist mein Hauptberuf und das macht unglaublich Spaß. Also ich bin 58, so lange macht das nicht mehr ewig, aber also so schön, wie es im Augenblick ist, also wie es die letzten 3 Jahre war, das ist schon unglaublich. Also da habe ich einen Lauf.
Okay, Lehrer mit Leidenschaft.
Lehrer ist das Beste. Genau, Urlaub, wegfahren, Ferien ist auch schon geplant. Und Schach ist im Augenblick, wir machen, also der Harald macht einen Film über oder zwei über Capablanca. Wir machen die Serie mit den Figuren fertig. Und da schauen wir erst einmal. Also so feste Pläne habe ich im Augenblick nichts.
Und Urlaub ist bei dir auch mit Schach verbunden oder machst du da was ganz anderes?
Nee, Urlaub ist, ich fahre nach in Balkan, also ich wollte nach Madeira endlich mal. Da war ich noch nie, die Blumeninsel wollte ich anschauen mit Wanderungen aber Urlaub und Schach mache ich eigentlich nicht.
Okay. Das machen ja viele, ne, dass sie so irgendwie eine Schachkreuzfahrt machen oder sonst.
Wenn ich mal Rentner bin, dann auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, sehr gut. Jörg Hickel freut sich auch, dich als Kunden zu haben. Ja, dann kann ich nur noch meine letzte Frage stellen. Haben wir noch irgendwie einen wichtigen Punkt vergessen, der dir am Herzen liegt?
Warte mal, jetzt muss ich nochmal schauen.
Ah, du hast dir Notizen gemacht sogar.
Wollte noch schnell erzählen, dass Schach hat unglaublich viele positive Effekte und ich habe den Janosch Heffner kennengelernt. Der Name sagt dir sicher was.
Ja, ja.
Jano war an der Förderschule, hat ein IQ von 57 gehabt, konnte mit 11 nicht lesen, nicht gescheit rechnen, konnte auch nicht gescheit gehen und dann hat er einen Schachlehrer gefunden, den Patrick Wiebe, und plötzlich wollte er lesen lernen, weil er wollte Schachbücher studieren. Und mittlerweile ist der junge Mann 19 Jahre alt, hat einen eigenen Beruf, ist bei der ACO, ist er mal Weltmeister in seiner Klasse geworden, der hat eine Elo von knappe 2000. Ich habe mal mit ihm gespielt, der hat mich 4-mal verprügelt, aber es war trotzdem Riesenspaß und Schach hat ihm sein Leben gerettet. Und Schach kann teilweise Wunder bewirken. Die Diana Dengler, die ist bei der Schachstiftung München gewesen, die kümmert sich mit der Schachstiftung um benachteiligte Kinder und da gibt's am Hasenberger gibt es benachteiligte Schulen und da war ein Schachturnier und da hat ein Mädchen gewonnen und das hat dann vor Freude geheult und hat gesagt, zum ersten Mal in meinem Leben weiß ich, ich bin was wert. Und ich bin der Meinung, Schach sollten sehr viele Kinder, sehr viele Jugendliche, auch ältere Leute damit in Berührung kommen, weil das einfach ein dermaßen toller Sport, ein wunderbares Spiel ist. Und jeder, der das nicht kennengelernt hat, hat einfach was verpasst, sage ich als Schachfanatiker.
Aber meinst du nicht, dass es solche Geschichten auch mit Backgammon oder Skat oder so geben könnte?
Also könnte, aber ich weiß es nicht. Wir sind Schachspieler und sind in unserer Schachblase und da es gibt, Schach ist nicht ein Allheilmittel, also es gibt Lesen, es gibt Theater, es gibt Musik, es gibt Kunst und Schach darf niemals sagen, wir sind das Beste. Das stimmt nicht. Wir sind eines von mehreren, aber ein etwas ganz, ganz Wunderbares. Ohne uns über die anderen zu erheben. Das mag ich gar nicht, wenn man sagt, wir sind das Allheilmittel. Das stimmt nicht. Aber ein anderer Bekannter von mir, da habe ich den Lehrer gut gekannt, der war ein absoluter Problemschüler und der sagt, ohne Schach wäre der so abgedriftet und jetzt dann ist er selbstständig, verdient gutes Geld, steht mit beiden Beinen im Leben und ohne Schach wäre das vielleicht nicht gewesen. Und deswegen ist meine Botschaft halt immer, verbreitet Schach, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, und das machst du und hast ja auch viele Leute, die da an deiner Seite kämpfen. Und,
genau, eins habe ich noch, einen Plan für nächstes Jahr. Eins habe ich, also da ist, also im Augenblick in den Weihnachtsferien bin ich hier und ich bereite im Augenblick also ein Schachmuseum bei mir im Keller vor.
Oh, okay.
Und das wird, also ich freue mich riesig, da wird im Februar oder so wird die Einweihung sein und da kommen viele Freunde, Bekannte von mir und auch meine Schüler werden natürlich vorbeischauen oder so und da bin ich im Augenblick beim Rumräumen. Ich bin gerade beim Zusammenzählen, ich glaube 140, 150 Schachbretter, Schachfiguren. Kann natürlich nicht alle ausstellen, weil das nur die Besten da schaffen. Aber bei der Einweihung können die Leute dann mit Schachbrettern spielen, die nicht im Einsatz sind da. Und da freue ich mich schon, weil das wird ein sehr schöner Event.
Ja, du musst auf jeden Fall Bilder machen und Berichte schreiben. Das hört sich sehr gut an.
Oh ja, werde ich machen. Bin der Schachkommunikator.
Genau, ja, wer wenn nicht du, ne? Ja, super, Walter. Dann würde ich sagen, mach mal einen Strich drunter. Also Respekt von meiner Seite für das, was du machst. Du hast da eine ganz, ganz wichtige Rolle im deutschen Schach durch die zwei Felder Schulschach und Schachkommunikation, sage ich mal, aber auch durch deine begeisternde Art, dass du da immer andere mit ansteckst und motivierst. Also ja, weiter so und ich drücke dir alle Daumen und ja, herzlichen Dank für das Interview und natürlich einen schönen Rutsch ins neue Jahr.
Ich bedanke mich, aber du hast auch ein riesiges Engagement. 240 Folgen, das ist unglaublich. Hut ab.
Ja, danke dir. Okay, mach's gut. Tschüss.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit, und wie es Ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.